Kapitel 33. Die Schulden, die Karl Ludwig angehäuft hatte, beliefen sich nach Schätzungen der beauftragten Kanzlei auf mehr als 7 Millionen D-Mark. Nur waren es nicht Karl Ludwigs Schulden, sondern die von Michael, auch wenn dieser es nicht ganz einfach zu begreifen fand. Es war sein Geld gewesen, mit dem sein Vermögensverwalter sich verspekuliert hatte. Und als von seinem Geld nichts mehr übrig war, gehörte offenbar das Nichts, das Minus, mit dem die Spekulationen fortgesetzt wurden, noch immer ihm. Der Vermögensverwalter trat gar nicht in Erscheinung. Der Vermögensverwalter war so etwas wie die Telefonleitung, über die ein Attentat geplant wird, die aber natürlich nicht dafür belangt werden kann. Bei einem Attentat starben allerdings Menschen, in diesem Fall hingegen ging es nur um Geld. Die verlorene Summe belief sich laut Michaels Anwalt auf rund 25 Millionen Mark. Michael war kein Millionär mehr, sondern ein Mann, der sich in der Tat und mit höchster Dringlichkeit über Geld Gedanken machen musste, Tag und Nacht. Was immer er besessen hatte, Immobilien, Edelmetalle, Firmenanteile, Devisen, besaßen jetzt die Banken. Und sie besaßen noch weit mehr, Geld, das es gar nicht gab, Geld, von dem er nicht wusste, woher er es jemals nehmen sollte. Der ganze Vorgang gehörte ins Reich der grauen Herren, die den Mann, der sie entlarvt und ans Tageslicht gezerrt hatte, nicht ungestraft hatten lassen können. Michael saß mit Mariko auf der zierlichen, aus leicht rötlichem Ulmenholz gefertigten und mit einer Tatami-Matte bedeckten Bank in ihrem japanisch eingerichteten Wohnraum und hatte das Gefühl, das Möbelstück schmelze unter ihm weg. Als würde das Geldinstitut, dem es in Wahrheit gehörte, es auf geheimnisvolle Weise verpuffen lassen, wie die grauen Herren ihre Delinquenten. Mariko hatte aus einem ihrer gemeinsamen Lieblingsrestaurants eine Platte mit Sushi liefern lassen, zweifellos bezahlt von ihrem eigenen Geld, dem Gehalt, das die internationale Jugendbibliothek ihr zahlte, oder den Tantiemen, die sie für die Übersetzung der unendlichen Geschichte erhielt. Sie war keine mittellose Frau, sondern finanziell unabhängig, doch dass sie ihr Geld für ihn ausgeben musste, tat ihm unerwartet heftig weh. Sie hatte die Speisen auf der Glasplatte ihres niedrigen Tisches so angerichtet, dass sie sich in verschiedenen Facetten ihrer Farben mehrfach spiegelten. Michael liebte Sushi, und er wollte nicht, dass Mariko sich all die Mühe umsonst gemacht hatte, aber sein Magen schmerzte, dass er sich vornüber krümmen musste. Er hätte nichts essen können, nicht für Geld. Er sah Marikos ruhigen Bewegungen bei Tisch zu und fragte sich, ob sie künftig, wie seine Mutter, im Dunkeln aufstehen, hinaus in die Kälte laufen und in irgendeinem Gesundheitshaus Kranke massieren würde, um ihn über Wasser zu halten, die Miete für das Dach über seinem Kopf zu bezahlen und Eier und Semmeln für sein Frühstück zu kaufen. Daran, dass sie dazu bereit wäre, hegte er keinen Zweifel. Dass sie es täte, ohne es ein einziges Mal zu erwähnen, wie alles, was sie stillschweigend und wie selbstverständlich für ihn tat. Wenn er sie danach fragte, wenn er sie beschwor, es sei zu viel, sie solle an sich denken, an ihre eigenen Wünsche, erklärte sie, »Ich denke doch an mich. Ich habe mir gewünscht, bei dir zu sein, Michael, und mein Wunsch hat sich erfüllt.« Dieses würde er ihr nicht erlauben. Sie war klug, sie war begabt. Sie trug in sich so viele eigene Rätsel wie seine Mutter. Sie würde ihre Talente nicht auf einem Michael-Ende-Altar opfern, denn er würde ihr nicht einmal erlauben, sich einen zu bauen. »Das einzige Gute ist, dass ich dich nicht geheiratet habe«, sagte er und berührte ihre Hand. »So bist du wenigstens nicht haftbar.« »Das ist das einzige Schlechte«, sagte Mariko und hielt ihre Hand unter seiner still.